Fußballerisch war Michel Platini in Frankreich der Größte. Trotz Zinedine Zidane, Platini war der Superstar, der die Grand Nation auch im Fußball erst richtig grand machte, der mit gottgegebenen Fähigkeiten am Ball die Fans der 80er Jahre verzauberte, die Serie A in Italien aufmischte, mit Juve dort alles gewann, aber dabei stets mit viel Einsatz und Arbeit große Hindernisse aus dem Weg räumen musste und viel zu früh, aber auf Top-Level, seine aktive Karriere beendete. Seine Zeit als Funktionär inklusive Korruptionsverdächtigungen und Sperren wirft dann zwar einen Schatten auf seine Lebensleistung, aber als Fußballer auf dem Platz war Michel Platini in jeder Hinsicht eine echte und absolute 10.
Sie sind die berühmtesten, Pelé, die erfolgreichsten, Kroll, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
Le Roi, der König, so nennen sie Michel Platini in Frankreich. Und wer verstehen will, warum sie ihm in seinem Heimatland diesen majestätischen Titel gegeben haben und auch heute noch ehrfurchtsvoll über seine Qualitäten und Verdienste als Fußballer sprechen, muss sich Bilder und Spielausschnitte der Fußball-EM 1984 anschauen. Die fand in Frankreich statt und wurde gewonnen, na klar, von Frankreich, wobei eigentlich wurde sie gewonnen von Michel Platini, denn der hatte diesem Turnier, hatte seiner Nationalmannschaft buchstäblich auch seinen Stempel aufgedrückt.
Michel Platini was a thinker.
Michel Platini war der Vordenker, das Herz von allem.
Das sagt der Journalist Philippe Auclair rückblickend in einer Sky Sports Doku. Die Heim-EM war Platinis Meisterstück. Er prägte das Turnier wie vor ihm noch keiner eine Europameisterschaft. Seine Leistung höchstens vergleichbar mit Pelé einst bei Fußballweltmeisterschaften.
Alles ging von Platini aus. Guck auf seine Torbilanz. Wir reden über eine echte Nummer 10. Einfach wunderbar.
It's prodigious.
Platini schoss alleine 9 der 14 französischen Tore und das in gerade mal 5 Spielen. Ein bis heute ungebrochener Rekord. Und das wichtigste Tor, das schoss Platini natürlich im Finale beim 2:0-Sieg über Spanien. Den Siegtreffer, einen direkten Freistoß, der allerdings nur indirekt den Weg ins Tor fand. Platini hatte den Ball mit rechts vom linken Strafraumeck um die Mauer herum aufs Tor gezirkelt. Spaniens Keeper Arconada hatte den Ball auch schon unter sich begraben, ihn allerdings nicht fest genug gehalten. Platini wollte sich gerade schon enttäuscht abwenden, als er sah, dass der Ball unter dem Keeper hindurchflutschte und langsam ins Tor kullerte. Der erste große Titel Frankreichs im Fußball war damit eingetütet. Frankreich musste erst Platini finden, um ihn gewinnen zu können, schrieb L'Équipe, die größte Sportzeitung des Landes, und krönte Michel Platini zum König des Fußballs.
Ich denke, es sind zunächst die Qualitäten, die ihn zu einem außergewöhnlichen Spieler gemacht haben. Zum besten französischen Spieler aller Zeiten. Er war eine Lokomotive für uns alle, alle französischen Spieler. Er war die Marke des französischen Fußballs. Und dann glaube ich, dass er einen riesigen Siegeswillen hatte und mit anderen kommunizieren konnte.
So schwärmt hier im französischen Fernsehen Platinis damaliger Teamkollege Alain Giresse von den Vorzügen des Superstars. Das Tor im Finale war ein Tor zum Glück für ganz Frankreich, aber, wenn man so will, auch ein Glückstor, ein Tor, das Platini förmlich in den Schoß gefallen ist. Allerdings, im Fall von Platini war das Glück des Tüchtigen, denn der Mann mit den schwarzen Locken war nie ein Glückskind gewesen, hatte sich in seinem Fußballerleben alles hart erarbeiten müssen und gegen zahlreiche Widerstände ankämpfen müssen. Das ging schon früh los. Als Kind wurde er wegen seiner Segelohren verspottet. Als 17-Jähriger dann vom FC Metz abgelehnt. Der Vereinsarzt hatte ihn für untauglich befunden. Dem war Platini zu schmächtig. Außerdem diagnostizierte er ein zu schwaches Herz. Und Platini war bei der Lungenvolumenmessung ohnmächtig umgekippt und damit beim Leistungstest durchgefallen. Platini spielte dann beim FC Nancy, wo sein Vater Aldo selbst Ex-Fußballer sportlicher Leiter war. Und in den folgenden Jahren hatte der Junge mit allerhand gesundheitlichen Problemen und Verletzungen zu kämpfen, zählt er hier in einem Interview mit dem französischen Fernsehen auf.
Ich hatte ziemlich viele. Eine gebrochene Hand, einen doppelt gebrochenen Arm. Jetzt ist es das erste Mal, dass es das Knie so schwer betrifft.
Trotz vieler Rückschläge, Platinis fußballerisches Talent war unübersehbar. Und so machte er allen Unkenrufen zum Trotz auch auf sich aufmerksam. Seine Eleganz am Ball, seine Schusskraft und Präzision, vor allem bei Freistößen, und die überragende Übersicht ließen Experten mit der Zunge schnalzen. Platini wird das nächste große Ding nach Di Stefano, Pelé und Beckenbauer. Da waren sie sich sicher. Und die Fans, die liebten ihn. Denn Platini lieferte auf dem Platz. Auch gleich bei seinem Nationalelf-Debüt 1976 im Spiel gegen die CSSR, also gegen das Team, das kurz darauf Europameister werden sollte. Da verwandelte Platini einen Freistoß, und bei diesem Freistoß, einem indirekten im gegnerischen Strafraum, da unterstrich Platini, welch großes Selbstvertrauen er bereits mit 20 Jahren hatte. Um es positiv zu formulieren, wie eigensinnig er aber auch war, könnte man auch sagen, und das war etwas, was ihm während seiner ganzen Karriere nachgesagt wurde.
Vous allez voir le numéro 8. C'est Platini, le 6 c'est Michel, une petite passe. Et voilà, un but superbe. D'autant plus superbe que Platini, avant de tirer, avait dit à Michel, fais-moi une petite passe, je lobe et je marque. Une belle confiance et un beau premier but pour ce jeune international que l'on reverra très certainement souvent avec le maillot frappé du coq.
Wie auch immer, sein Eigensinn war selten zum Nachteil für seine Teams, wie hier für die Nationalmannschaft. Er ging zu seinem 8 Jahre älteren Kapitän, Henri Michel. Der war normalerweise für die Standards damals verantwortlich. Und zudem sagte Platini, tipp den Ball mal für mich an, ich hau ihn dann rein. Henri Michel tat, wie der junge Mann ihm befohlen hatte, und Platini traf tatsächlich mit ganz viel Gefühl zum ersten seiner insgesamt 41 Nationalteamtore. Kurz darauf fuhr Platini dann zu den Olympischen Spielen 1976 in Montreal, erzielte den entscheidenden Treffer bei Nancy's Pokalsieg 78 über Nizza und stand auch 1978 bei der WM in Argentinien im französischen Aufgebot. Aber da kam der erste Karriereknick. Frankreich scheiterte nämlich schon in der ersten Gruppenphase und Platini wurde zum Schuldigen erkoren. Seit meiner Kindheit begleitet mich ein Buch, die größten Fußballstars aller Zeiten, aus dem Zwei-Burgen-Verlag. Mit dem habe ich mir damals die Fußballhistorie drauf geschafft. Und in dem Buch steht sogar, dass Nancy Platini nach seiner Rückkehr das Gehalt halbiert haben soll. Verifizieren konnte ich diese Geschichte zwar nicht zweifelsfrei, aber dass Platinis Liebe zu Nancy langsam aber sicher erkaltete, das ist verbrieft. Die Fans buhten ihn nämlich aus und beim Versuch, es allen zu beweisen, da übertrieb er es. Und brach sich zu allem Überfluss auch noch das Schienbein. Und zwar nicht einfach oder zweifach, sondern gleich dreifach. Trotz dieser schweren Verletzung, Platini blieb in Frankreich begehrt und wechselte, wieder genesen, 1979 dann nach Saint-Étienne. Das war ein Verein, der wenige Jahre zuvor noch im Landesmeisterpokal Finale an Bayern gescheitert war. Da wollte Saint-Étienne wieder hin, in Europas Spitze. Und Platini wollte mit.
Ich habe mich für Saint-Étienne entschieden, weil ich glaube, dass meine sportliche Zukunft in Frankreich liegt. Im Moment bin ich noch zu jung und die Grünen repräsentieren vieles für alles. Vor allem der französische Fußball für mich.
In Saint-Étienne traf Platini dann auf einen anderen Star, auf Jean-François Larrieux. 9 Zentimeter größer als Platini, ein Modellathlet und ein etwas anderer Spielertyp als Platini. Platini, der gestaltete offensiv, Larrieux operierte dagegen aus der Tiefe. Zusammen gewannen sie dann auch die Meisterschaft. Die Herzen der Fans sicherte sich zwar Platini, aber dafür gewann Larrieux das Herz von Christelle Platini. Er spannte seinem Widersacher die Frau aus. Christelle und Larrieux begannen eine heiße Affäre und dann zog sie aus mit den beiden Kindern zum Nebenbuhler. Und das hatte natürlich Folgen, selbstverständlich auch auf die Resultate von Saint-Étienne. In der Kabine flogen erst die Fäuste, dann sprachen die beiden Spieler kein Wort mehr miteinander, spielten aber trotzdem zusammen weniger erfolgreich. Auch im Nationalteam bei der WM 82. Später sorgte Platini dann mit seinem Einfluss als Kapitän der Equipe Tricolore dafür, dass Larrieux nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Platini flüchtete selbst 1982 nach Italien zu Juventus. Christelle und die Kinder kamen zwar zu ihm zurück, aber sorgenfrei war die erste Zeit in Italien trotzdem nicht, denn Platini wurde dort mit Argwohn betrachtet. Von den Mitspielern, von Fans, von Medien. Schließlich kassierte er die damalige Spitzengage von umgerechnet 1 Million Mark. Die Kollegen waren neidisch. Ist ja auch irgendwie verständlich, denn 6 der Kollegen waren frisch gebackene Weltmeister, forderten ebenfalls mehr Geld, bekamen es aber nicht. Und daher sollen sie den Neuen anfänglich auch erstmal geschnitten haben, auf und neben dem Platz. Dazu kam, dass Platini sich selbst auch eher reserviert zeigte, erinnert sich der Inhaber seines Turiner Stammlokals in einer Rai-Doku.
Er aß für gewöhnlich alleine, wenn seine Frau und die Kinder in Frankreich waren. Er war eher reserviert, traf sich selten mit anderen. Einmal kam Paolo Rossi, fragte, ob er mit ihm essen dürfe. Und Platini sagte, nein, ich esse alleine.
Sein damaliger Trainer Giovanni Trapattoni erklärte die anfänglichen Probleme so.
Das war schwierig für ihn. Er kam als Franzose in eine Mannschaft mit 6 frisch gebackenen Weltmeistern. Er hatte auf einmal 6 oder 7 Champions neben sich.
Nach einem halben Jahr wollte Platini eigentlich schon wieder die Flucht ergreifen, aber er biss sich durch. Hierbei halfen ihm sein Selbstvertrauen und seine mitunter große Eigensinnigkeit, naja, und selbstverständlich Topleistung, denn mit seinen Pässen und Toren brachte er dann auch die Mitspieler auf seine Seite. Und zusammen mit seinem Offensivpartner Sibi Boniek setzte er dann bei Trainer Giovanni Trapattoni auch noch eine Taktikänderung durch, die dann ihr Übriges für den Erfolg von Juve in den nächsten Jahren tat. 2-mal wurde Juve Meister, gewann je einmal die Copa, den Europapokal der Pokalsieger und den Europapokal der Landesmeister. Und Platini machte den nächsten Schritt zum absoluten Weltklassespieler, wurde als Mittelfeldspieler 3-mal Serie A Torschützenkönig und ebenfalls 3-mal in Folge Europas Fußballer des Jahres. Ein Mann voller fußballerischer Klasse und mit einem unverwechselbaren Look, einer Art Markenzeichen. Das Trikot trug er stets über der Hose. Und das aus gutem Grund, erinnert sich der Journalist Bruno Bernardi in der Rai-Doku.
Ein Künstler versucht immer, sich einen Look zu geben. Platini hatte einen kleinen Makel, die Hüften einer Matrone, ein breites Becken. Und das versuchte er zu kaschieren, indem er das Trikot über der Hose trug. So tief, dass man die Hose fast nicht mehr sah.
Bei manch anderem Fußballer sah das herausgezogene Trikot nachlässig, schluffig, vielleicht sogar etwas ungepflegt aus. Bei Platini hatte aber selbst dieser Casual-Look etwas Elegantes. Und das wiederum unterstrich sein Spiel, mit dem er Juve als Regisseur von Erfolg zu Erfolg führte. Seine genialen Pässe, seine wunderschönen Freistöße, seine Fähigkeiten im Dribbling und seine Führungsqualitäten. Und all das zeigte er auch mit Frankreichs Nationalmannschaft, der er 1984 im eigenen Land den ersten großen Titel bescherte. Und großen Anteil hatte daran eben sein Wechsel nach Italien, erklärte Platini hier selbst.
Ohne Erfahrungen, die ich aus Italien mitbrachte, hätten wir nichts gewonnen. In Italien spielte man, um zu gewinnen. Bei uns, um zu spielen.
Wobei wir natürlich nicht verschweigen wollen, dass Frankreich anno 1984 viel mehr war als nur Platini. Das war insgesamt eine ziemlich großartige Mannschaft damals. Vor allem das Mittelfeld war schlichtweg genial, beziehungsweise sagen wir lieber magisch. Das Vierer-Mittelfeld der Franzosen wurde schließlich überall nur K-Magique genannt, magisches Viereck. Luis Fernandez, Alain Giresse, Jean Tigana und vorweg Michel Platini. Mit das Beste vom Besten, was es Mitte der 80er an Mittelfeldspielern auf der Welt gab und die 84 bei der Heim-EM alle richtig gut drauf waren. Allerdings 2 Jahre später bei der WM in Mexiko nicht mehr und deshalb blieb ihnen der ersehnte WM-Erfolg damals leider versagt. 82 und 86 war 2-mal Deutschland jeweils im Halbfinale Endstation und Platini bei beiden großen Turnieren angeschlagen und entsprechend nicht in absoluter Bestform. Das Abschneiden bei Weltmeisterschaften, ein Schatten, der über Platinis erfolgreicher Karriere als Fußballer lastet, aber leider nicht der größte. Der schwärzeste Moment in Platinis Karriere war nämlich das Europapokalfinale der Landesmeister 1985 zwischen Juve und Liverpool im Heyselstadion in Brüssel.
Lassen Sie sich durch diese Bilder, meine Damen und Herren, die auf ein großes, ein vielleicht sehr schönes Finale hinweisen mögen, nicht täuschen. Ich bin entsetzt, bestürzt und betroffen über das, was ich hier im Heyselstadion vor knapp 60.000 Zuschauern in den letzten 60 Minuten abgespielt hat. Der Sport, gedacht als eine Völkerverbindung, wurde hier zum Vehikel für bürgerkriegsähnliche Zustände. Sie sehen die Reiterstaffel, es hat ganz, ganz schwere Ausschreitungen gegeben zwischen Fans des FC Liverpool und Fans von Juventus Turin.
Ein Auszug aus der Live-Übertragung des ZDF damals mit Eberhard Figgemeier am Mikrofon. Die Auseinandersetzung zwischen den Fangruppen, über die er hier spricht, hatten sich vor Beginn des Spiels ereignet. Liverpool-Fans hatten den eigentlich neutralen Bereich im Stadion gestürmt, der für Juve-Anhänger reserviert war. Ja, und dann folgte der blanke Horror. Panik brach aus, eine Steinmauer brach zusammen und Menschen starben.
Es sollen angeblich mindestens 15 Menschen zu Tode gekommen sein. Und die UEFA berät, ob sie dieses Endspiel überhaupt anpfeifen sollen.
Am Ende gab es sogar 39 Tote, mehr als 600 Verletzte. Und trotz allem wurde das Finale gespielt mit einer Stunde und 27 Minuten Verspätung. Juve gewann durch einen Elfmetertreffer von Platini mit 1:0, den der auch entsprechend feierte und dafür später viel Kritik einstecken musste. Allerdings muss man dazu sagen, die Spieler saßen in den Kabinen, als die Katastrophe sich ereignete und waren nicht komplett über das schreckliche Ausmaß der Ereignisse im Stadion informiert gewesen. Erst direkt nach dem Spiel erfuhren sie dann die grausamen Details. Das Bild Platinis, der traurig den Europapokal in Händen hält, ging um die Welt. Und am nächsten Tag erklärte er sich in der Rai.
Es war eine schwarze Nacht für den Sport, für Italien, für Belgien. Auch für Frankreich, aber vor allem für Italien. Das waren Fans, die starben wegen ihrer Liebe zu Juventus. Ich bin Teil dieses Systems, fühle mich schuldig, dass wir gespielt haben. Während des Spiels haben wir nicht darüber nachgedacht, waren beim Sieg glücklich. Fußball ist unsere Leidenschaft. Aber dann haben wir erst die Bilder gesehen und das hat uns tief getroffen.
Perché la nostra passione era la nostra gioia e dopo, quando abbiamo visto l'immagine, soprattutto stamattina, abbiamo molto sofferto.
Der Europapokalsieg hätte eigentlich die Krönung von Platinis Karriere sein sollen. Es wurde ein Pokalsieg, der im Prinzip eigentlich gar nicht zählte, ohne Wert war, weil das Finale unter diesen Umständen nie hätte gespielt werden dürfen. Und damit wurde dieser Abend zum furchtbarsten seiner Karriere. Etwas in ihm sei damals gestorben, sagte er später. Und vielleicht war dieses schreckliche Erlebnis neben den Auswirkungen der zahlreichen Verletzungen in seiner Karriere dann auch ein Mosaiksteinchen dazu, dass Platini nur 2 Jahre später mit gerade mal 32 Jahren seine Karriere schon beendete. Für viele überraschend, auch für Alain Giresse.
Er wäre immer noch nützlich, aber vielleicht wollte er vom Kopf her nicht mehr. Er hat ja schon so viel gewonnen, überall wo er hingegangen ist. Ich denke, er wollte einfach nicht, dass er sich noch schwer verletzt.
Ja, vielleicht war Platinis Rücktritt wirklich etwas verfrüht, aber er erfolgte letztendlich selbstbestimmt und zu einem Zeitpunkt, als Platini auf noch recht hohem Niveau kicken konnte und eben nicht erst, als der sportliche Verfall schon an seinem Ruf nagte. Das dürfte etwas gewesen sein, das geholfen hat, zumindest seinen fußballerischen Königsstatus bis heute zu bewahren. France Football kürte ihn sogar zum besten Fußballer Frankreichs des 20. Jahrhunderts, noch vor Welt- und Europameister Zinedine Zidane. Die Geschichte des Fußballers Platini ging also glücklich zu Ende. Aber ich hatte es schon gesagt, ein Schoßkind des Glücks war Platini eben nie gewesen. Er hatte schon als Spieler viele Hindernisse überwinden müssen. Erfolgreich hat er das geschafft. Als französischer Nationaltrainer, als Funktionär und Geschäftsmann klappte das dann allerdings weniger gut. Der Journalist Jens Weinreich schrieb über ihn während seiner Zeit als UEFA-Präsident das hier.
Früher als Spieler durfte sich Platini auf seine Intuition verlassen. Ein Freistoßtor, ein unwiderstehliches Dribbling, ein genialer Pass, oft aus dem Bauch heraus entschieden. Diese Spielweise hat er sich erhalten. Nur lassen sich die Probleme des großen Fußballs zwischen Big Business und Politik auf Dauer so nicht lösen. Platini reiht seit Jahren ein Dribbling ans nächste, setzt eine Finte an die andere und wundert sich, dass die Probleme nicht verschwinden.
Stattdessen verdribbelte sich Platini sogar und musste als UEFA-Präsident zurücktreten, nachdem ihn die Ethikkommission der FIFA gesperrt hatte, weil er ein Beraterhonorar über 1,8 Millionen Euro vom damaligen FIFA-Präsidenten Blatter erhalten hatte. Aber die Karriere nach der Karriere, die liefert Stoff für eine andere Art von Podcast-Serie. Der Fußballer Platini war allerdings wirklich und aus den richtigen Gründen legendär. Eine echte Nummer 10. Der Prototyp des Regisseurs dachte immer 2-3 Spielzüge voraus, konnte aus dem Stand Traumpässe und Flanken schlagen, war technisch beschlagener und dribbelstärker als alle Konkurrenten, ja, und ein Freistoßgenie. Frankreichs Fußballkönig und eine echte Legende, Michel Platini. Diese Folge war ein ausdrücklicher Wunsch eines Hörers aus dem Elsass. François, danke, dass du uns auch in Frankreich hörst. Lieben Gruß dahin. Wenn auch ihr euch eine Fußballlegende wünschen wollt, die wir in diesem Podcast vorstellen sollen, dann schreibt uns doch auch info@meinsportpodcast.de oder gerne auch via Instagram. 100 Fußballlegenden heißen wir dort, ganz einfach, also wie der Podcast. Und den habt ihr hoffentlich schon längst abonniert und auch ganz oft weiterempfohlen. Danke dafür, auch für eure zahlreichen Rezensionen, für euer Lob. Macht gerne weiter so. Wir werden für euch weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.